Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Alex Tuspas.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Marilyn Monroe oder Queen Elizabeth?
Die Queen, warum auch immer.
Weil sie beide dieses Jahr 100 Jahre alt werden. Enzo Ferrari oder Johnny Ive?
Also beide gerne für sich selber, aber in der Kombination schwierig für die, die Johnny Ive nicht kennen. Also Enzo Ferrari, glaube ich, kennt man schon Nachnamen, ist der Gründer, legendäre Gründer von Ferrari. Und Johnny Ive ist der legendäre Designchef von Apple, der das iPhone, iPad, also alle die großen Konsumgüter-Innovationen im Design hauptsächlich verantwortet hat. Und die haben zusammen jetzt Auto, Ferrari hat vor Johnny und Mark Newson Auto gestalten lassen, das ist, glaube ich, den größten Shitstorm der Automobilgeschichte hervorgerufen hat.
Wer weiß, was daraus wird und welche Lehren daraus gezogen werden. Aber Johnny Ive ja auch Best Buddy mit Sam Altman. Deine Überraschung des Monats?
Also meine Überraschung des Monats war tatsächlich so, dass die Welt anscheinend noch so dermaßen in Ordnung ist, was ich an sich erstmal gut finde, ist, dass ein bisschen ein seltsamer Ferrari mit so einem völlig verrückten neuen Konzept gleich solche Wellen hervorrufen kann. Also das ist, würde ich mal sagen, ein richtig hartes First-World-Problem, dass wir so ein 500.000-Fahrzeug, das die ungefähr 99% der Menschen komplett aufregt, die sich kein Auto jemals kaufen würden oder auch kaufen könnten, dass es zu so einem unfassbaren Shitstorm führt und dass es lustig weitergeht. Also es ist ja mittlerweile der Audi Novolari vorgestellt worden, ein Verbrenner.
Steckt da nicht auch eh drin? Nee, gar nicht.
Da steckt da, ich habe es noch nicht ganz kapiert. Also ich finde ihn großartig, ich finde den wirklich mutig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde an diesen Ferrari erstmal mutig, es ist halt kein Ferrari. Der sich das ausgedacht hat, dass er die zwei Dinge zueinander bringen, muss man ganz ehrlich sagen, buh, kratzt das Ferrari-Logo runter, papp ein Apple-Logo oder ein BYD oder I don't know Logo drauf und du hast wirklich ein sehr, sehr großartiges Auto mit wirklich interessanten Details und interessanten Themen. Es ist halt einfach überhaupt null Ferrari. Und ich glaube, daran liegt das Ganze. Und meine super Überraschung des Monats war es, dass die großen Luxus-Autohersteller irgendwie völlig auf der einen Seite wahnsinnig mutig sind, so mutig waren sie nie, und auf der anderen Seite sich so daneben legen, wie sie es momentan gerade tun, sie Jaguar, sie Ferrari und sie die anderen.
Ja, also ich bin ja wirklich Automobil. Was ist das Gegenteil von Nerd? Aber ein Interesse habe ich dann doch. Und ich frage mich immer, also stellen wir uns gleich auch die Frage nach der Zielgruppe. Ja, wen targetet man da? Welche Länder? Welche Personen? Und also Johnny Ives Modell ist natürlich etwas, das mich als Frau vielleicht auch eher anspricht als all diese kantigen, aggressiven Fahrzeuge, die im Falle von Audi dann auch noch aus so einem Camouflage Ding rausfahren, wo ich denke, oh Gott, wir haben schon genug Kriegsszenarien. Aber ja, egal, wieso sprechen wir so lange über Autos? Wir haben genug Themen. Meine Überraschung des Monats übrigens, dass überhaupt dieser Podcast stattfindet, sind auch ein bisschen zeitlich verzögert. Das liegt zum einen an meiner Kehlkopfentzündung und Stimmverlust und zum anderen an der Netzempfangslosigkeit deinerseits am Stiefel Italiens. Ja. Halleluja, aber ich soll ja nicht so viel sprechen, deshalb gleich zum Thema. Heute soll es gehen um das Wattwettrüsten in der Industrie. Ich habe es mal so angedacht als Titel, kleine Zielgruppe, große Konsequenzen. Was macht das Wettrüsten mit uns? Zum Hintergrund, die Ausgangslage, wissen wahrscheinlich auch sehr viele schon. Avinox, ehemals DJI, beziehungsweise immer noch DJI, aber strategisch nun als Eigenmarke auftretend. Da möchte ich eigentlich gleich mich selbst unterbrechen und deine Marketingmeinung. Ist es klug, sich vom Mutterkonzern zu lösen und als Eigenmarke auftreten? Bei Bosch wäre das ja absolut undenkbar gewesen. Aber mir kam auch als erstes, Bosch wird wahrscheinlich auch nicht von den USA mit Spionagenvorwürfen irgendwie konfrontiert und als sicherheitspolitisches Risiko eingestuft, wie es bei DJI der Fall ist. Und ich glaube, aktuell dürfen DJI gar keine neuen Modelle in den USA verkaufen. Also hier wäre regional zumindest eine Umbenennung sicherlich smart. Und das könnte ja auch global der Gedanke gewesen sein, oder?
Ja, also man sieht ja, also die normale Dynamik im Markt, und die hat sich DJI natürlich höchstwahrscheinlich sehr genau angeschaut. Also das machen chinesische Marken sind da viel, viel besser in der Recherche als westliche Marken. Also die großen Automobilhersteller, die jetzt, also sie Porsche und Co., die haben sich den Markt nie angeschaut, die sind einfach den Markt gesprungen und gesagt, den werden wir sowieso dominieren. Also so ein bisschen ein bisschen voraushaltende Arroganz. Die haben wir oft erlebt und die ist oft extrem gegen die Wand gefahren. Das sind die Chinesen tatsächlich richtig anders. Also die wissen ziemlich genau, wie der Markt aufgestellt ist. Und da müssten die eigentlich auch wissen, dass ein starker Markenname wie Bosch im Verkauf hilft, weil wir in der Fallindustrie ja sehr schwach an wirklich echt starken, wirklich bei den Konsumenten bekannten Marken sind. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel ganz viele Kunden in den Laden kamen und dann nach einem Bosch-E-Bike fragten, weil ziemlich wurscht, was für Rahmen drumherum gebaut war. Von dem her wäre natürlich der DJI als durchaus bekannte Marke, jetzt nicht total so bekannt wie Bosch, durch die lange Historie und durch den Consumer-Markt, aber wäre DJI natürlich zumindest bei der Jugend ein sehr guter eingeführter Begriff gewesen. Das hilft schon einem Verkauf, einer Bekanntheit, einer Diskussion in den Vertrauensvorsprung. Marke ist immer Vertrauensvorsprung. Klar, das Produkt muss es einlösen, aber du hast zumindest mal, du bist on the platter, du brauchst dir erstmal nicht erklären, wer du bist, sondern springt viel mit. Dass sie das dann relativ früh dann abdrehen, ist erst einmal aus der Perspektive ein bisschen schwerer zu verstehen. Und genau den Punkt, den du angesprochen hast, Sissi, dass es da vielleicht ein bisschen marktstrategische, marktpolitische Themen gibt. Das habe ich ehrlich gesagt auch öfter jetzt schon gehört. Sie sind ein chinesischer Drohnenhersteller. Und also China, Drohnen, Ukraine, whatsoever, das ist eine Mischung, die dir jetzt gerade in Europa schnell wirklich einfach auch von Konsumenten um die Ohren fliegen können, weil es plötzlich dann große Sicherheitsbedenken gibt. Und das Zweite war von staatlicher Stelle wie in Amerika, die dann sagen, siehe Huawei, also das ist ganz schnell gegangen, dass die haben ja wirklich von einem Tag auf den anderen die Google und Chip Belieferungen von Huawei, einem großen Netzwerkkonzern in China, über Nacht wirklich abdreht, und aus Angst davor könnte man jetzt schon sagen, nennen wir es gleich mal um, dass wir da ein Stück weit davon wegkommen. Also ist erstaunlich naiv, glaube ich, weil es die Technologie und der Mutterkonzern bleibt da gleich und es ist völlig egal, was draufsteht. Also wenn das der Vater des Gedanken wäre, dann würde ich sagen, bräuchte man es nicht unbedingt. Für normalen Konsumenten, ich sage es mal so, das ist mittlerweile so transparent, dass der normale Konsument auch sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell Bescheid weiß, wer denn da wirklich Ross und Reiter ist bei dem Ganzen. Also von dem her, das Einzige, was man wirklich erklären kann, ist aus diesen geopolitischen und marktpolitischen Überlegungen, ob es funktioniert, wird man sehen. Ich würde mal sagen, aktuell, wenn Sie jetzt gerade mit Drohnen, und wir wissen, dass die Drohne das Kampfmittel der Zukunft wird, sollte es einen Krieg geben, dann werden Drohnen eine Riesenrolle spielen. Und was das dann für Auswirkungen hat, das wird DJI aber immer weiter begleiten, weil egal, was sie draufschreiben, der Mutterkonzern stellt solche Dinge her. Im Konsumerbereich muss man sagen, aber auch wahrscheinlich nicht nur.
Ja, wäre interessant, einen Amerikaner zu haben, eine Amerikanerin, die so ein bisschen dieses Image widerspiegeln könnte und sagen könnte, ja, DJI ist jetzt schon seit Jahren in den USA in der Kritik. Also es ist nicht nur die Trump-Administration, ja, die da jetzt reagiert. Auf jeden Fall hat Avinox mit seinem neuen M2S-Antrieb für Furore gesorgt in den letzten Wochen. 1500 Watt Spitzenleistung, 150 Newtonmeter. Ich glaube, dauerhaft nur mit ihrem 700 Wattstunden Akku. Und die Fahrradwelt fragt sich, wohin soll das noch führen? Und das fragen wir uns heute auch. Aber beginnen möchte ich tatsächlich mit dem, was ich schon angedeutet hatte, nämlich an wen richten sich denn diese hochpotenten Antriebe? Wer ist denn hier die Zielgruppe?
Also letztendlich ist diese ganze Leistungsdiskussion ja extrem stark zentriert aufs E-Mountainbike. Also aus der Markterschließungslogik von DJI macht es total Sinn, diese typische Top-Down-Strategie. Das heißt, es ist deutlich einfacher, ein Familienauto von Porsche zu etablieren, als andersrum VW, Luxus oder Sportwagen. Das heißt, wenn du über Sport, über Spitz nach unten verbreitest, ist es immer einfacher als andersrum. Und von dem her gehen sie natürlich jetzt erstmal in den dominierenden, technologisch dominierenden Bereich E-Mountainbike rein. Der ist relativ groß, also 40% zumindest in Deutschland sind E-Mountainbike. Es gibt Länder, da ist es sogar noch mehr. Also da ist es relativ breit und teilweise auch tief. Und dort geht man rein, um dann später auf City-Trekking und die ganzen anderen mehr breiteren, demokratischeren Zielgruppen dann zu verbreitern. Jetzt würde ich mal eines sagen, so diesen feuchten Traum der Produktmanager, diesen sportlichen, jungen, attraktiven E-Mountainbiker, der das Ding wirklich an die Grenzen treibt und wirklich, also wie diese ganzen wirklich völlig Stereotypen E-Mountainbike-Videos oder Rennrad-Videos, die gleichen sie übrigens mittlerweile völlig, das heißt, jemand steht auf, es schält der Wecker, dann macht er sie bei einer Siebträgermaschine, ein Espresso, 3 Gramm, also 3 Brösel Zuckerei, trinkt den, dann schaut er raus und in einer Kontemplation gerade, dass er kein Yoga mehr macht und dann fährt er erstmal so ungefähr 3 Sekunden rauf und dann die restliche 5 Minuten des Videos ballert er irgendwo runter und zum Schluss steht er dann völlig glücklich irgendwo und er freut sich des Lebens. Ungefähr so, glaube ich, stellt sich die ganze Industrie, das E-Mountainbike da draußen vor und die Realität schaut natürlich völlig und fundamental anders aus. Das haben wir schon daran gesehen, dass der komplette Gegentrend, also der Light Assist war ja so, okay, back to the roots, hat ja überhaupt nicht funktioniert. Jetzt versuchen wir es genau im Gegenteil. Das ist, jetzt machen wir 150 Newtonmeter und hauen in das E-Mountainbike alles rein, was geht. Richtet sie immer an Männer, richtet sie immer an diese ganzen fitten Knechte, die wahrscheinlich den Antrieb gar nicht bräuchten, die natürlich auch das fahrische Können haben, dass sie die 150 Newtonmeter dann bergauf auch wirklich kontrollieren, weil bergab ist ja nicht das Thema, ist ja wirklich bergauf. Ist es tatsächlich so, E-Mountainbike im starken Antrieb eröffnet ein völlig neues Bergauffahren, eine völlig neue Experience. Fakt ist aber, dass 99% der E-Mountainbikes wahrscheinlich ab und zu mal ins Gelände sind, aber die meiste Zeit für was völlig anders genutzt werden. Und deshalb ist es sehr, sehr, die ganze Diskussion, also die ganzen Magazine, die sie da heiß diskutieren, muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine kleine Gruppe, kleine, sehr laute Gruppe, die aber quantitativ und für das E-Bike an sich erstmal, möchte man sagen, nur kommunikativ, also im Opinion Lead, also in der Meinungsführerschaft eine Riesenrolle spielt, aber quantitativ wahrscheinlich nur insofern, dass es doch einige gibt, die sagen, okay, wenn die das machen, dann tue ich es auch, dann brauche ich auch diesen Antrieb, dann renne ich auch irgendwo ein Stück weit hinterher. Aber es ist eine extrem enge, extrem fokussierte Diskussion und den restlichen, ich würde mir hart sagen, 99% der Menschen würden da wahrscheinlich einfach nur hinterherrennen, weil sie es müssen, weil es gerade en vogue ist, aber auch nicht als Überzeugung.
Ist es denn dann nachvollziehbar, dass Bosch nachzieht und an der Wattzahl dreht? Und ja, wie schätzt du jetzt so diese Marktdynamiken ein?
Ja, also es gibt ja immer noch diese Leistungsbegrenzungsdiskussion auf der einen Seite, also das komplette Verhindern von mehr Leistung und auf der anderen Seite diese völlige Leistungsübersteigerung. Und ich würde mal sagen, dass beides grundlegend falsch ist. Also beides ist so ein bisschen hilfloser, Ausdruck völliger Hilflosigkeit. Das eine ist es einfach nur verhindern, einfach nur irgendeine Wattzahl zu begrenzen, damit man irgendjemand aus dem Markt draußen hält. Und auf der anderen Seite einfach nur Watt draufhauen oder Newtonmeter draufhauen, weil jetzt mal ganz hart, man sonst, weil es der einfachste Weg ist, Menschen einfach Zucker zu verkaufen. Kinder, wenn du sagst, wenn man Kinder fragt, ob sie am Abend noch ein bisschen länger Fernsehen schauen dürfen, ein bisschen mehr Zucker essen, dann wird da kein Kind nachsagen. Die werden sich nicht selbst beschenken. Und wir Konsumenten, vor allen Dingen Männer, sind genauso. Das heißt, wenn wir irgendeine Metrik gefunden haben, wie zum Beispiel Newtonmeter, wenn wir, oder Gänge, oder jetzt haben wir ja 32 Zahl, hauen wir da noch ein bisschen was drauf, mehr ist immer besser. Da wird kaum ein Konsument sagen, Moment, es macht keinen Sinn mehr, sondern wenn er für das gleiche Geld oder vielleicht ein bisschen einen Upcharge mehr bekommt, dann wird er es nehmen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das wage zu bezweifeln, ob das die Kunden dann wirklich immer überblicken. Zum Beispiel hatten wir stehen oft in der Beratung und mir hat nur kein einziges Mal irgendein Kunde nach mehr Leistung gefragt, sondern die haben immer andere Dinge gefragt, also ganz andere Themen oder haben auch ganz andere Signale gegeben, weil Konsumenten oft Dinge nicht direkt ausdrücken können, sondern sie geben da Signale und die muss man halt einfach interpretieren können. Aber da waren mehr Leistung, wir brauchen unbedingt 200 Newtonmeter, waren da tatsächlich noch nie dabei, weil wir haben zum Beispiel einmal einen 100 Newtonmeter Motor mal richtig extrem abgestimmt, dem andere Software verpasst und das Bike war praktisch nicht mehr fahrbar, weil es so dermaßen aggressiv war, mit 100 Newtonmeter, die völlig ausgereicht sind. Das heißt, wir haben jetzt 150, 160, 180, was der Teufel, was 100 Meter und haben plötzlich so viel Leistung, die wir dann per Software so zähmen müssen, damit sie einigermaßen fahrbar wären, dass mir irgendwann die Frage stellt, machen wir das dann wirklich nur noch, damit die Zahl draufsteht, damit bigger is better, mal ganz einfache Marketingregel ausführen, aber damit machen wir das Produkt nicht automatisch besser. Und ich würde mal sagen, dass die Konsumenten, und eins ist mir ganz wichtig, also Konsumenten sind nicht doof, Konsumenten sind schlau. Konsumenten beschäftigen sich viel weniger mit dem Bike, sondern sie werden da jetzt nicht eine völlig fertige Strategie, was sie denn erwarten, hinlegen, sondern die wollen einfach nur fahren, fertig. Also 99%, und da bin ich hart, 99% der Menschen wollen da draußen wirklich einfach nur fahren. Es gibt 1%, die sind sehr laut, die beschäftigen sich wirklich in die Tiefe, die sind total im Thema drin, die wollen ein Produkt, die wollen die komplette technische Stack dahinter, aber 99% setzen sie drauf, wollen fahren und wollen ein bisschen was für Gesundheit tun, für mentale Fitness tun, sie wollen einfach von A nach B kommen, da gibt's ganz viel Treiber, aber zum Produktexperten zu werden, das ist gar nicht deren Absicht. Und aus der Perspektive sehe ich es mal so, dass natürlich klar ist, gibt's die noch mehr, dann nehmen sie mehr, kein Mensch würde sagen, nö, dann nehme ich nicht mit, aber ob sie es wirklich brauchen, das müsste dann eigentlich jemand zeigen, der sagt, pass auf, wir gehen einen anderen Weg, wir lösen andere Konsumentenprobleme, die wahrscheinlich viel tiefliegender sind und viel, viel fundamentaler.
Und ist es für Bosch dennoch entscheidend mitzuziehen und also, die Kompetenz zu zeigen? Und nee, das war jetzt alles super. Ich frage mich nur, steht man unter Zugzwang?
Ja, das steht der ganze Markt jetzt. Leider, das ist der ganze Markt, das muss jeder nachziehen. Wir haben jetzt auch, wir werden jetzt auch gezwungen, also wirklich vom Handel, weil natürlich diese Dynamik jetzt passiert ist. Was Bosch tatsächlich vermeiden wollte, haben sie durch ihren 100 Newtonmeter Update und jetzt 120 Newtonmeter Update, sie durch ihre extreme Marktdurchdringung erst so richtig in Fahrt gebracht. Ich bin mir sicher, wenn Bosch wirklich das Thema ein Stück weit durchgehalten hätte, dass man diese Dynamik verlangsamt hätte. Also was auf jeden Fall bei DJI passieren wird, die werden das weitermachen, die haben jetzt ihr Thema gefunden. Wir nennen stagnieren im Meer, einfach noch mehr Wattzahl drauf, noch mehr vom Gleichen einfach drauf. Und damit sind sie jetzt relativ erfolgreich. Wobei, Vorsicht, diese Wattzahl-Diskussion kommt vor allen Dingen oder Newtonmeter-Diskussion kommt von uns. Der Antrieb, man kann ja sagen, was man will, der Antrieb kann sehr viele andere Dinge mindestens genauso gut als nur stark zu sein. Das ist eigentlich die echte Leistung für DJI, das ist, warum sie wirklich gewinnen, nicht nur wegen der Wattzahl. Das ist ein Thema, das wir gerade stark verdichten, weil wir der ganze Markt ein Stück weit gelernt hat, genau auf diese eine Metrik zu schielen. Und klar, wenn Bosch vernünftig gewesen wäre, hätten sie es nicht tun sollen, aber das ist unendlich schwer und es ist praktisch nicht durchzustehen, weil der Markt einfach so hart drückt, weil deine Markenpartner, die Händler, die dazu zwingen, wir brauchen das auch, sonst verlieren wir gegen DJI, ist bei uns auch, der ganze Sales ist wirklich, wie soll ich sagen, alert red. Muss man auch ganz ehrlich sagen, in so einem stark sales-orientierten Markt ist es immer wahnsinnig gefährlich, dass rennt irgendwo in irgendeine Richtung irgendwas los, die Herde, da rennt alles hinterher. Und wenn es auf der Klippe zu rennt, da rennen wir einfach weiter, die werden schon wissen, was die Vorderen werden schon wissen, wann man stehen bleibt. Und das haben wir bei Corona gesehen, das ist eben nicht so. Und das ist eine wahnsinnige Schwäche in dem Markt, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn wir so ein bisschen miteinander vernünftig gewesen wären, dann hätten wir das vielleicht sogar dieses wirklich völlig unreflektierte Hochrüsten ein Stück weit verhindern können. Aber da möchte ich jetzt ehrlich gesagt in der Haut, nicht von Haut von Bosch stecken, weil ich glaube, wir hätten uns mit der Entscheidung auch brutal schwer getan. Sie versuchen es zumindest ein bisschen zu verlangsamen. Es ist nicht auf 120, jetzt klar, es ist auf 150 Newtonmeter zu springen, sondern auf 120. Das Einzige, was mich total wundert, ist, der Motor, also die Hardware des Motors hat sich ja nicht signifikant geändert. Also der muss ja immer schon 120 gehabt haben, wenn sie jetzt einfach die Software hochdrehen können und der Motor das plötzlich kann, muss der Motor schon immer auf die Leistung ausgelegt worden sein, weil sonst würden sie ihn ja total overclocken. Das Einzige, was mich ein bisschen erstaunt, ist, dass plötzlich jetzt auch bei Bosch die Motoren diese Leistung abrufen können ohne große Probleme. Und da war entweder zuvor diese 85 Newtonmeter und das ist das Maximale und mehr können die Motoren nicht, so ist es zumindest drüber gekommen, falsch, oder es ist jetzt falsch, oder sie haben irgendwas im Hintergrund gemacht, von dem wir alles nichts wissen. Insgesamt stellt sich natürlich die gesamte Branche jetzt die Frage, wohin um alles in der Welt sollen das führen? Jetzt haben wir dann 150, jetzt als nächstes muss der Avionox wahrscheinlich 180 Newtonmeter haben, dann müssen wir 200 haben, dann 400. Irgendwann mal kommt der Punkt, und das glaube ich, der wird hart und schnell kommen, dass dieses Superman-Effekt, das heißt dieses interaktive Mensch-Maschinen-Hybrid, das ja irgendwann mal dem Extremspunkt erreicht, dass die Maschine 100% macht und nicht null, also wie beim Scooter oder bei dem Motorrad oder beim Auto. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das wollen die Menschen nicht, weil sonst müssten sie ja Scooter oder Motorräder oder die Mopeds etc. verkaufen wie die Sau, tun sie nicht. Das E-Bike ist tatsächlich der Hotshit. Und das ist genau diese Balance zwischen Mensch und Maschine, diese Interaktion. Und da gibt es, glaube ich, so eine ganz fragile Balance, die man finden muss. Und irgendwann bricht die. Und das ist, glaube ich, fast ein bisschen wie dieser Strömungsabbruch. Irgendwann ist es einfach zu viel und dann bricht's. Und dann wird der ganze Markt wahrscheinlich relativ hart harte Schieflage bekommen, weil what's the story then? Also da sagst du, ja, unsere neue Innovation ist, dass wir weniger Leistung haben. Und von dem her glaube ich, es ist absolut dringend notwendig, dass wir den Konsumenten wieder zuhören und nicht irgendwas, von dem wir glauben, dass wir jetzt irgendwas gefunden haben, was eine schöne Marketingnummer ist, dann einfach nur mehr draufgießen, weil es verkauft sich ja gerade so schön. Und deshalb, ja, ich glaube, dass Bosch reagieren wird. Ich glaube, 2027 wird Bosch mit ziemlicher Breite, wenn dann zurückschießen. Das wird nicht nur Leistung sein, es wird sehr viele andere Themen sein. Gehe mal davon aus. Und ich hoffe, dass wir bis dahin wegkommen von diesem einfach nur fixiert auf dem stagnierenden Meer.
Der Konsument reagiert ja schon in Form der Spitzenspitze. Also die Medien zeigen sich ja sehr begeistert von dem Motor in den diversen Bikes. Ich kenne inzwischen 3 Leute, die sich mit einem Avinox auf Testrides verletzt haben, die schon durchaus auch fahren können. Ich habe so ein gewisses Unwohlsein, muss ich sagen, bei so einer Geschichte, vor allem wenn man jetzt an potenzielle Fahreinschränkungen in der Natur auch denkt. Vielleicht sprechen wir da mal drüber, weil wir ja immer vor dem Hintergrund reflektieren müssen, was in der Industrie passiert, dass wir als Mountainbiker ein sehr, sehr fragiles Image haben. Und das hatten wir jetzt gerade wieder im NRW mit dem Gesetzesentwurf zum Landesforstgesetz. Und ja, sind wir dann doch aufgeschreckt worden, als es hieß, 3 Meter, sind es glaube ich 3,5 Meter, hat sich jetzt glaube ich auch wieder eingependelt und beruhigt. Aber trotzdem, vielleicht können wir hier mal kurz auf das Statement von Avinox eingehen, weil es kamen ja durchaus auch Vorwürfe und es wurde nicht nur gefeiert. Und Avinox hat dann ein Statement unter dem Titel oder der Headline Power with Purpose herausgegeben. Und wir wissen alle, Purpose, das ist wichtig. Ja, das ist der Antrieb schlechthin. Sorry, schlechter Pun. Aber sie meinen, dass die Leistung bisher missverstanden wurde. Also Leistung bedeutet Fähigkeit und nicht Geschwindigkeit. Und sie betonen, dass es ja geltende Gesetze gibt, 25 km/h Grenze wird strikt eingehalten. Der Motor soll also den Fahrer nicht schneller machen, sondern ihm in verblocktem Gelände und so weiter mehr Potenzial geben, sich selbst auszuschöpfen. Dieses Enabling haben wir ja auch, ist schon seit 10 Jahren so das Ding schlechthin. Und spricht von der Demokratisierung des Sports. Das sehe ich halt hier überhaupt nicht bei so einem Tool, in so einem EMTB. Also da wird nichts demokratisiert nach unten. Du musst diese Fahrtechnik mitbringen, sonst hilft dir dieses Rad auch nicht nach oben auf irgendwelchen verblockten Trails. Wie siehst du das Statement von Avinox?
Also Feigenblatt. Ich nehme da dem gar nichts ab. Also, sorry, Avinox, hate me, aber ehrlicherweise, schau mal, erst einmal diese ganze Argumentation kommt mir unfassbar bekannt vor. Also auch die Demokratisierung des Sports. Also ich habe mal unsere ganzen Posts und Beiträge mal durchgesucht und da haben sie sich gut inspirieren lassen. Macht aber nichts, weil es im Kern ja wahrscheinlich
die KI hat sich inspirieren lassen, wahrscheinlich, wenn ich das mal in den Raum stellen wahrscheinlich darf.
Aber egal, es bleibt ja im Kern erst einmal, bleiben ja für richtige Ansätze erstmal drin. Also ich bin tatsächlich auch so, dass ich sage, E-Bike, mehr Leistung ist nicht automatisch bedeutend mit höherer Gefahr. Diesen Zusammenhang gibt's erstmal nicht. Ich komme dann gleich drauf, wo ich sage, wo es dann wirklich gefährlich wird. Aber erstmal diese Argumentation ist ja nachvollziehbar. Die 25 km/h sind vor allen Dingen mal das, was begrenzt ist. Und das ist, wenn man das Thema kinetische Energie, also die Gefahr für andere verstanden hat, das ist Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat, dann weiß man, okay, Geschwindigkeit zum Quadrat, doppelte Geschwindigkeit, vierfache Energie, vierfache Zerstörungsenergie. Das heißt, Geschwindigkeit ist wahnsinnig wichtig. Das bedeutet auch, das ist der Grund, warum draußen im Straßenverkehr es sehr, sehr die Geschwindigkeit extrem große Rolle spielt und warum das der einzige ist, die wirklich hart kontrolliert wird. Weil je schneller du bist, desto gefährlicher wirst du anders. Erstens doch die Latenz der Reaktionszeit und zweitens auch die kinetische Energie, Zerstörungsenergie. Und das zweite ist das Thema Masse. Thema Masse haben wir überhaupt kein Problem, weil wir kommen, also wenn wir jetzt mal 180 Kilo E-Bike haben, dann ist wahrscheinlich der Fahrer mit mindestens 120 Kilo der größte Fakt ist und wir können nicht leichter werden als der Fahrer. Also ist die Geschwindigkeit, die ist begrenzt und da, wenn wir uns daran halten, nicht tunen oder auch nicht, wie es One Move und gemacht hat, einfach damit sehr, sehr lax umgehen, ist erst einmal der Gesetzgeber heraus und der Gesetzgeber, Gesetzgeber reguliert keine technischen Möglichkeiten, sondern Gefahren. Von dem ist erst einmal nachvollziehbar, dann auch Fahrrad ist ein einspuriges Fahrzeug, das heißt, wir brauchen eine gewisse Geschwindigkeit, ca. 10 bis 15 km/h, damit wir fahrstabil sind. Das bedeutet, dass er selbst ein bisschen unsicherer Fahrer, wenn er bei ca. 10 bis 15 km/h fährt, durch die Drehkreiselstabilität der zwei Laufräder, wird das Ding so träge im Umfallen, dass wir es gut balancieren können. Fun Fact am Rande, für den es interessiert, die Drehkreiselstabilität der Räder hält uns nicht aufrecht. Also Drehkreiselstabilität bedeutet, egal in welcher Lage ich das Ding anschlage, es bleibt in dieser Lage. Bedeutet nichts anderes, wenn das Ding aufrecht steht und wir drauf sitzen, dann wird das Umfallen so verlangsamt, dass es total einfach ist zu balancieren. Deswegen können wir Fahrrad fahren. Aber dafür brauchen wir diese Geschwindigkeit. Die brauchen wir bei Gegenwind, die brauchen wir bei Bergauf, beim Losfahren, bei Beladung und so weiter und so fort. Bedeutet, ein starker Motor kann hier deutlich zur Sicherheit beitragen als Gegenteil. Also das beste Beispiel ist, stell dir vor, du bist komplett beladen mit, du bist eine Mutter mit zwei Kindern, hinten im Anhänger ist auch noch was drin und du fährst an der Ampel los. Du kommst kaum in die Gänge, weil du auch noch verschalten hast, was auch gern oft passiert ist und dann fährst du Schlingerlinien, weil dann der Verkehr von hinten und von vorn wirklich gefährlich werden kann. Und ein guter Motor zieht dir raus auf der Geschwindigkeit und fertig ist der Lack. So, und hier ist genau der Punkt. Dein Power Performance with a Purpose, ja, aber das alles brauchst du nicht bei mir beim Bike. Das brauchst du dann bei Bikes in der Mobilität, die wirklich Arbeit leisten, die wirklich dafür da sind, dass sie sagen, pass auf, ich helfe dir jetzt in einer Situation, in der ich mich sowieso stecke, in der ich gar nicht rauskomme, weil es kommt plötzlich ein Berg, es kommt Gegenwind, hinten sind Kinder drauf, ich habe Einkauf, ich bin nicht so fit, bin gerade nicht mehr fit und so weiter und so fort. Und da kann ein gut abgestimmter Motor, ein starker abgestimmter Motor als Partner wirklich zu deutlich mehr Sicherheit führen. Deswegen bin ich so extrem gegen dieses einfach nur Kappen der Leistung. So, und deswegen muss man ehrlicherweise sagen, bevor der Shitstorm mich erreicht, wir waren die Ersten tatsächlich, die jetzt 100 Newtonmeter in ein E-Bike eingebaut haben. Wir haben es auch in ein Trekkingbike eingebaut. Wir haben es in ein Trekkingbike gestartet. Genau aus dem Grund, weil man dort die Leistung braucht. Das Ding fährt sich erstmal gut, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie so das Gefühl hat, oh, die 100 Newtonmeter blasen mir runter damals, Riesendiskussion, sondern der war völlig natürlich abgestimmt. Aber wenn ich die Kraft braucht habe, dann war dieser Motor da. Und zwar teilweise so, dass ich gar nicht gemerkt habe, bin einfach sicher gefahren. Dann würde ich sagen, dann haben wir tatsächlich Performance with a Purpose. Und dann macht es mehr als alles Sinn. Jetzt in einem E-Mountainbike, in dem ich selber jetzt mal wirklich ich als als einer der Väter des E-Mountainbikes müsste eigentlich eine Riesenstange dafür brechen und immer nur E-Mountainbikes. Für mich waren E-Mountainbikes irgendwann mal ein schöner nächster Schritt in der Entwicklung des E-Bikes, aber nur ein Schritt und genau so muss man es auch sehen. Und jetzt bin ich immer so ein bisschen erstaunt, dass die ganzen Menschen, die damals so hart gegen das E-Mountainbike gekämpft haben, die mich wirklich beschimpft haben, die ja damals, ich habe auf der Eurobike 2010 gesagt, dass in 10 Jahren später wird es keinen Hersteller mehr geben, der kein E-Mountainbike hat. Das E-Mountainbike wird das neue normal sein. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie ich verlacht und gehatet wurde. Und plus Bosch, dass keiner braucht einen Waschmaschinenhersteller als Motorenhersteller. Das war damals völlig andere Zeit. Und ich bin immer erstaunt, dass genau die Menschen jetzt die sind, die das E-Mountainbike als das allein heilsbringende Ding sehen. Und ich sage, ja, ist schön, aber es ist Zeit für den nächsten Schritt. Mobilität steht als Riesenthema an und nicht einfach nur mit dem E-Mountainbike einen Berg raufradeln und dann wieder runterrollen, ehrlicherweise. Ich finde das ein tolles Thema, nach wie vor, aber es ist nur eine Spielart und nicht die zentrale. Und diese ganze Diskussion zentriert sich nur auf das E-Mountainbike. Vielleicht 1% ist wirklich fährt, der Rest nicht sowieso für völlig was anderes her. Und jetzt nochmal zurück zur Frage, also für mich ist diese Argumentation, don't tell me, show me. Also wenn jetzt E-Mountainbike mit 150 Newtonmeter bauen, dann über Demokratisierung und wir haben uns alle lieb sprechen, dann würde man sagen, da passen zwei Messages überhaupt nicht zusammen. Das war eine totale Extremisierung. Eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr spitzen Zielgruppe, um ehrlich zu sein. Und das andere, den Anspruch, aber das Ding hat einen Rettungsanspruch für die gesamte Menschheit. Und der passt, ehrlicherweise, ich verstehe völlig den Hintergrund, ich verstehe die Idee dahinter, nur das, was sie sagen und was sie tun, passt nicht ganz zusammen. Also während hätten sie es in einer Mobility-Produkt eingebaut, dann würde ich sagen, ja, damn hell. Aber aus Marketinggründen natürlich das Schlechteste, was du machen kannst, weil so, also durch diese Extremisierung der Diskussion kriegst du natürlich maximale Aufmerksamkeit, du lädst deine Marke auf, du hast halt die Lovers, du hast die Haters und du bist genau im Zentrum der Diskussion. Aus Marketinggründen, also Marketinggesichtspunkten alles richtig gemacht, das aber jetzt zu versuchen, mit einem Feigenblatt dann wieder ein Stück weit bisschen abzuschleifen, funktioniert für mich ehrlicherweise nicht unbedingt. Mal wieder extrem lange Antwort für sehr kurze
Frage. Nein, super, aber ich würde gerne was sagen, aber ich kann nicht, meine Stimme ist noch zu schwach und ich darf sie nicht zu überstrapazieren. Und ich genieße es gerade total, und lerne sehr, sehr viel. Jetzt haben wir mit Ernst Brust einen Sachverständigen, der wiederholt fordert, beziehungsweise versucht zu erklären, nicht die Motorleistung ist das Problem. Ja. Oder die Herausforderung, sondern die Beschleunigung, die sollte man begrenzen.
Ja.
Kannst du dich damit identifizieren? Kannst du nachvollziehen, was Ernst Brust schon wiederholt versucht, an die Menschen da draußen zu bringen?
Total. Also vielleicht müssen wir kurz erklären, wer Ernst Brust ist. Ernst Brust ist einer, der Fahrradsachverständiger mit einem eigenen Prüflabor, also der sehr stark in dem Thema Prüfen, Normen mitgearbeitet hat, war mal zeitlang Geschäftsführer, glaube ich, des ZTVs, glaube ich, ein Jahr. Also ein Mensch, der das E-Bike aus der technischen Seite sehr, sehr profund kennt und alles, was jetzt auch Gesetzgebung und so weiter betrifft, schon sehr, sehr tiefe Einsichten hat. Und der hat tatsächlich vorhin in dieser Diskussion, die einen sagen, also Hauptsache mehr Leistung, die anderen sagen, nee, wir müssen die Leistung begrenzen, darf ja nicht mehr als 57 Watt betragen, hat er völlig richtig gesagt, weder das eine noch das andere ist total richtig. Wenn man irgendwas begrenzen müsste, wenn wir jetzt wirklich dieses Thema haben, dass es irgendwann mal schwierig wird, dann ist es tatsächlich nur noch die Beschleunigung, weil die Endgeschwindigkeit ist begrenzt, solange wir uns dann halten und nicht tunen, was man nicht oft genug betonen sollte, dass wir genau das tun sollten, also die 25 km/h sind ehernes Gesetz. Dann bleibt ja im Grunde genommen nur noch der Weg von 0 bis 25, wie der ausschaut. Und da könnte es tatsächlich zu Problemen kommen. Ein extrem starker Motor kann die mit 2-3 Pedalschlägen wirklich in eine Situation bringen, dass er fast nicht mehr kontrollierbar ist. Ich würde mal sagen, Vorsicht an der Bahnsteinkante. Die meisten Motorsteuerungen sind sehr, sehr gut. Also das lässt sich sehr, sehr gut beherrschen. Nur, dann stellt sich irgendwann mal die Frage, was brauche ich dann 150 Newtonmeter, wenn die Motorsteuerung das Ding dann so weit runterregelt, dass es noch fahrbar bleibt, dann außerdem, weil sie vorhin erklärt habe, dass dieser Motor ist, der wirklich ganz viel Potenzial hat für Grenzsituationen. Sagen wir jetzt aber, beim E-Mountainbike gibt es kaum so Grenzsituationen, also ich fahre jetzt irgendwo richtig hart den Berg rauf. Und da hat man tatsächlich, hat Ernst Brust den Vorschlag gebracht, dass man diese Beschleunigung begrenzt. Das heißt von 0 auf 25, das ist, wird begrenzt und nicht, wie viel Leistung das hat, weil die Leistung führt, ist ja im Grunde genommen dann egal, die Leistung wird dann abgerufen, wenn ich sie brauche, aber es führt eben nicht dazu, dass Menschen jetzt wirklich von so einem Ding praktisch, also im Extremszenario, du machst einen Backflip, sup, flup, weil das Ding halt die völlig, oder das hintere Rad dreht total durch, du verlierst den Grip und plötzlich purzelst du nach unten und, oder in der Kurve schwer kontrollierbar, und dass wir diese Beschleunigung dynamisch misst. Das heißt, die wird bei jedem Beschleunigungsvorgang gemessen und wird begrenzt. Ja, der steigt einen gewissen Wert, wird es automatisch runtergelegt. Das heißt, der Fahrer bekommt es nur insofern mit, dass das ganz sanft in die Beschleunigungswerte eingegriffen wird. Das Charmante daran ist völlig wurscht, wie viel Leistung ich habe. Warum? Weil ich einfach nie in diese extreme Überbeschleunigungssituation komme. Und die unterschiedlichen Fahrsituationen, Fahrszenarien, werden damit abgebildet. Das heißt, ich fahre alleine und ich fahre irgendwann mit kompletter Beladung, Kinder und Kegel sind drauf. Dann ist natürlich klar, dass die Beschleunigung völlig anders ausschaut, wie wenn ich jetzt alleine fahre. Der Wert bleibt immer der gleiche. Die Leistung, die der Motor aufbringt, ist, kann sehr unterschiedlich sein. Und von dem her würde ich sagen, ist ein sehr, sehr bedenkenswerter Vorschlag. Die große Fragestellung ist nach wie vor, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wir in Europa sind die Weltmeister der Überregulierung, damit jede Regulierung hat ein, birgt ein großes Gefahr, der, ja, dass gewisse Entwicklungen dann nicht mehr stattfinden können oder vielleicht woanders stattfinden. Was für mich aber außer Diskussion steht, ist Fahrsicherheit, sichere Produkte bauen, da kann es überhaupt keine Diskussion geben, glaube, die gibt es ja weltweit nicht. Also diese das einfach, wir bauen irgendwas und es ist uns völlig egal wie, das glaube ich, gibt es kaum ein Land, bei dem es jetzt wirklich so völlig egal wäre. Und von dem her, wenn man irgendwas regulieren müsste, dann wahrscheinlich noch die Beschleunigung. Ich bin aber ehrlicherweise dabei, dass ich sage, der Markt sollte es selber regeln, wie er das dann meiner Meinung nach tun könnte, dass wir von diesen 180, 190, 200, 400, 800, 10 Milliarden, wir verbrauchen die gesamte Energie der Sonne für E-Bike-Beschleunigung, das ist nämlich dann irgendwann der Endpunkt, dass wir da wegkommen, vielleicht der anderen, aus dem Markt heraus, einen nicht regulierten, aber einen sich selbst marktbereinigten Weg anbieten würden. Und lange Rede, kurzer Sinn, also das ist der Vorschlag von Ernst Brust, ich hoffe einigermaßen verständlich, ist für mich, wenn man was regulieren müsste, dann tatsächlich die Beschleunigung, weil das der einzige Punkt ist, wo es dann ehrlicherweise noch jetzt aus dem Produkt heraus selber gefährlich werden würde.
Mhm. Nochmal zurück zum Trail. Hast du die Sorge, dass es eine Regulierung anschiebt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man das Wattwettrüsten weiter praktiziert?
Ja. Also ehrlicherweise, ich glaube, dass tatsächlich nicht einmal so der Gesetzgeber, also irgendwann reagiert der Gesetzgeber, wenn der merkt, da drunten, also schießen sie alle Medien ein, schießen sie alle Versicherungen und so weiter, dann wird der Gesetzgeber reagieren. Der Gesetzgeber ist normalerweise so, dass er erst sehr lange abwartet und sie erst einmal die Industrie und die Gesellschaft sich selbst mal ein bisschen ausspinnen lässt, um es mal gut bayerisch zu sagen, und dann sagt, okay, wenn sie das nicht schafft, dann müssen wir halt. Und klar, wenn wir jetzt so also extremes, idiotisches, völlig unreflektiertes und einfach nur noch des Marketing-Willens aufrüsten machen, dann wird es auch in der Politik, in der Kommunalpolitik, aber in der Europapolitik irgendwann das genau der Punkt kommen, dass sie sagen, ich glaube, die haben das nicht mehr im Griff, ich glaube, wir müssen. Ja, und da kann es dann tatsächlich so sein, dass sie sagen, okay, damit da Ruhe im Schachtal wird, müssen wir jetzt wirklich mal eingreifen. Das kann passieren. Ich bin ja immer nicht davon überzeugt, dass es immer dass dann eine vorauseilende Regulierung der richtige Weg wäre, sondern eine vernünftige Diskussion und das würde ich jetzt sagen, ist gerade das Gebot der Stunde, das Thema, die Technologie, die jetzt momentan zur Verfügung steht, nicht mehr nur auf einen Wert zu zentrieren, sondern völlig anders fahren, das E-Bike einfach weiterzuentwickeln, weil das ist ja das, was ja seit 15 Jahren überhaupt nicht mehr passiert ist. Wir haben ja seit 15 gottverdammten Jahren immer das gleiche E-Bike, immer der gleiche Scheiß. Ohne Scheiße, Fahrrad mit Motor drin, fertig. Und was haben wir geschafft, außer dass irgendjemand mal auf die grandiose, idiotische Idee gekommen ist, die Batterie ins Unterrohr zu stopfen, damit der Rahmen schön instabil, schwer und teuer wird. Super. Damit es ja auch wieder ausschaut wie ein normales Fahrrad. Super. Diese Auswüchse, jetzt machen wir einfach 20 Newtonmeter oder vielleicht nur 4 Newtonmeter. Also diese völlige Extremisierung und die Signale der Konsumenten da draußen sind so eindeutig, was die eigentlich wirklich bräuchten, aber das können wir uns nicht. Wir kümmern uns im Grunde um das, was wir gut finden oder was wir denken, was einfach nur, wenn wir nur einen Gang draufschmeißen oder nur ein paar Newtonmeter draufschmeißen, dann verkauft es, weil die Konsumenten sagen, ja okay, dann nehmen wir mit. Aber dass wir die Konsumenten wirklich ein neues Fahren, den nächsten Schritt des E-Bikes bieten, passiert meiner Meinung nach aktuell nicht. Und ich glaube, das ist aber schon die Möglichkeit, die es gäbe und die es geben müsste.
Dann gehen wir doch mal von top to bottom. Was könnte das Wattrüsten im Bottom-Bereich bewegen? Oder auf was zielst du hier, was deutest du hier an?
Auf eine Zielgruppe, auf eine Gesellschaftsgruppe, die Welt ohnehin retten würde.
Und das wären?
Die Frauen.
Das ist so richtig.
So, und Das sage ich nicht wegen politischer Korrektheit, weil dafür bin ich wirklich nicht bekannt, sondern Frauen sind die schlauesten Konsumenten. Die lassen sich von Newtonmeter überhaupt nicht bescheißen. Das Erste, was eine Frau fragt, sagt, ja, für was brauche ich es denn? Dann erkläre ich es mal. Dann habe ich natürlich das erklärt, bla 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 bla. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber das brauche ich nicht beim Mountainbike, das bräuchte ich ja dann beim Trekking, Citybike. Da macht es dann Sinn, aber muss ich davor Angst haben? Nee. Okay, gut. Und dann, also Frauen kann man in diesem Punkt überhaupt nicht, ich würde mal sagen, betrügen. Männer ja. Männer würden es auch nicht zugeben, dass sie vom Scheitern total überfordert sind. Für viele Dinge, das würden sie nicht zugeben, dass sie ja diese Leistung irgendwann nicht mehr brauchen, dass die schon lange ein bisschen obsolet ist und ein bisschen absurd ist. Und da glaube ich tatsächlich, dass die Frauen, dass die Stunde der Frauen schlägt oder, sagen Sie mal so, nicht nur die Frauen, sondern auch der vernünftigen Konsumenten, die sagen vielleicht ganz ehrlich, schön, aber ganz ehrlich, 150, 160 Newtonmeter im Mountainbike brauche ich nicht. Ich brauche ein Bike, das etwas tut, was ein Bedürfnis erfüllt, das ich selbst nicht ausdrücken kann, weil ich weiß gar nicht, dass es mir so geht, sondern ich werde mich draufsetzen und werde fahren, werde sagen, ja genau, das ist es, Punkt, genau sowas. Und dann spielen sowas wie, also beste Beispiel auch diese Diskussion mit Riesen, wie viel Wattstunden Akku brauche ich, den hat es ja beim Auto nie gegeben, wie groß der Tank ist, hat kein Mensch, da hat nie jemand danach gefragt, warum, ich kannte einfach schnell tanken, wir waren das Tanken gewohnt und nicht die Größe des Akkus. Und natürlich fragen die Kunden jetzt noch ein größeres Akkus, weil wir momentan ja so die Situation haben, unser Tour wird nach der Akkugröße entschieden. Das heißt, je größer der Akku ist, desto größer ist meine Tour. Habe ich die Möglichkeit, extrem schnell nachzuladen, dann wird mir die Akkugröße völlig egal sein. Dann plötzlich kollabiert diese Metrik fast ins Nichts. Das Gleiche ist, wenn ich jetzt mit einem E-Bike fahre, das jetzt nicht... das einfach mehr kann, über den ein Händler mehr reden kann, als nur über die Wattzahl. Weil letztendlich, sind wir uns ehrlich, das Einzige, was mit dem Händler oft jetzt, das sind ja immer das gleiche Produkt und der einzige Unterschied ist momentan, ist hat mehr Leistung. Juhu, dann nehme ich das mit mehr Leistung. Aber ansonsten, wenn ich über das Produkt was erzählen will, dann wird es ja oft wahnsinnig eng, weil die Produkte sehr, sehr vergleichbar sind. Und sobald jetzt der Tag kommen würde, wo man die Technologie wirklich völlig ausnutzen und sie plötzlich ein neues Fahren ergibt, dann bin ich mir fast sicher, dass viele Frauen sich komplett von diesen ganzen Newtonmeter-Diskussion völlig abwenden und sich dann im Grunde genommen Grassroot-Revolution passieren wird, dass die ganze Mobilität, der größte Teil vom E-Bike, sie der Diskussion einfach abwenden und sagt, lass die doch reden, die sollen in ihren ganzen Magazinchen sich über das Thema heiß diskutieren, mir ist das eigentlich wurscht, ich brauche jetzt ein E-Bike, mit dem ich im Alltag oder in meiner Freizeit einfach viel Freude habe, viel Spaß habe und wirklich mehr zum Fahren kommen und mich nicht in Anführungszeichen vielleicht überfordert fühlen von Schalten, von Dropper-Posts, von I don't know what.
Um was geht's? Was sind die Key-Punkte, die du da in den Vordergrund rücken würdest? Also ich denke mal, Systemintegration zum einen, so dieses abgestimmte Fahren oder dieses... natürliche Fahren, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Du sagst, am liebsten nicht schalten.
Genau.
Am liebsten keine Dropper-Post. Ist das ein Punkt?
Ja, Dropper-Post sind super. Letztendlich muss man, glaube ich, eines sehen. Die klassische Formel vom Fahrrad war, es gibt einen Motor, das sind wir, eine biomechanische Maschine, die jetzt nicht besonders effizient ist. Das heißt, wir müssen eine Struktur darum bauen, damit wir das Maximalste aus dem Ding rausholen, auch für lange Strecken. Und so ist das Fahrrad entstanden. Super Geschichte, also Mensch und Fahrrad sind das effizienteste Lebewesen on Planet Earth. Dann ist irgendwann mal der Motor dazugekommen und gesagt, okay, jetzt verstärken wir das Ganze noch und wir haben einfach das Fahrrad genommen, haben den Motor erbaut. Und erstmal richtig, damit ist das Pedelec, E-Park oder wie man entstand. Das heißt, Fahrrad mit Motor, mit einem Stützungsmotor. Das E-Bike ist aber ganz ehrlicherweise völlig andere Herangehensweise, weil du hast Mensch-Maschinen-Hybrid. Das heißt, dass plötzlich der Motor ist plötzlich anderes, ist eine Kombination aus zwei Antriebssystemen. Und nimmst du das, dann brauchst du vieles von dem, was früher mal wichtig war für die biomechanische Abstimmung des Motors, alleinigen Motors, Mensch, brauchst du nicht mehr. Du hast plötzlich einen zweiten Partner an Bord, der Dinge, die wir vielleicht schlecht sind, extrem einfach ausgleichen kann. Das heißt, du musst eigentlich dieses Mensch-Maschinen-Hybrid nochmal anschauen und darüber hinaus nicht automatisch in ein Fahrrad einbauen, sondern eigentlich dieses X, also das Antrieb plus X ergibt diese Mobilitätsform, dieses X nochmal neu betrachten. Und da muss man ganz ehrlich sagen, müssen wir nimmer auf dem schmalen Sattel sitzen, wir müssen nimmer hoch sitzen, wir können viel sicherer, viel komfortabler sitzen, wir können tiefer sitzen, das gleicht der Motor spielend aus mit der richtigen Software. Die Motoren, die neuen Motoren, die jetzt kommen werden, die Menschen mögen Schalten nicht. Menschen hassen Schalten, wie die Sau. Möchte keiner glauben, also ich stelle normalerweise immer in die Runde der Produktmanager die Frage, ist E-Bike-Fahren kompliziert? Dann kommt immer, hell no, das ist total einfach. Dann muss ich die Frage stellen, wenn wir am Wochenende Konsumenten beraten, das Erste, was die nicht tun, ist Schalten. Die kommen in exakt den gleichen Gang, mit dem sie losgefahren, wieder zurück. Händler erzählen mir, dass sie, wenn sie das E-Bike in den Service nehmen, dann markieren sie den Gang, in dem das bei E-Bike kommen ist, weil das muss genau in den Gang wieder geschalten sein, wenn es abgeholt wird, weil sonst die Konsumenten anrufen, mein E-Bike geht plötzlich so schwer oder so leicht. Also wir können lang diskutieren, Menschen mögen Schalten nicht. Und ich bin jetzt tatsächlich in Italien ein Schaltauto gefahren, fand ich ganz, ganz, ganz interessant, mal wieder zu schalten und bin so froh, dass ich es losgehabt habe. Ich habe die Automatik immer gehasst, aber das Bessere ist immer das guten Feind. Und bloß weil wir uns daran gewöhnt haben, bedeutet es nicht, dass es irgendwann mal gut war. Und ich glaube, dass viele Menschen, gerade in urbanen Umfeld, da ist es eh schon wahnsinnig komplex. Viele Menschen fühlen sich, 39% der Menschen, es geben an, dass sie im urbanen Straßenverkehr sich völlig überfordert fühlen. Und wenn ich dann noch schalten muss, wenn ich dann auch noch Dropperpost rauf und runter, also diese 3, 4, 5 Hebel, das ist genau das zu viel, dass die Menschen dann irgendwann aufhören zu fahren. Und ich glaube, was wir jetzt bieten müssen, ist, und da macht die Elektroautoindustrie, macht es uns vor, und jetzt kann man über Tesla halten, was man will, aber das war das Erste, der das eingeführt hat, du steigst ein, fährst los, steigst aus, das war's. Und diese extreme Ease of Use, die wir jetzt aus allen Produktkategorien mittlerweile kennen, der ist wirklich längst überfällig fürs E-Bike. Und da ist es, glaube ich, so, dass wenn der ursprüngliche Gedanke des Fahrradfahrens ist, steig auf und fahr, also just ride, und fertig ist der Lack. Und ich glaube, für den wird es jetzt langsam Zeit. Und ich glaube, damit haben wir mindestens, also das ist ja echt der Konsumenten-Need und nicht nur 160 Newtonmeter drauf. Plus, dass ich nichts mehr ein- und nichts mehr ausschalten muss, dass ich wirklich einfach an der Ampel wirklich sauber stehen bleiben kann, dass vielleicht da jemand zweiter hinten mitfahren kann und so weiter und so fort. Das wären dann echte Themen, wo es wirklich ganz deutliche Signale aus dem Markt gibt, dass die Menschen dafür bereit wären. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird aber das nächste große Ding im E-Bike, wird kein das nächste E-Mountainbike mehr sein, weil das Thema, jetzt mal ganz knallhart, ist jetzt erstmal auserzählt. Sondern das nächste große Thema wird tatsächlich alles um das Thema urbane Mobilität werden, weil, Achtung, 75% der Menschen leben jetzt schon in urbanen Gebieten. Es ist völlig wurscht, was für Produkt du bringst, es wird irgendwo in der Stadt landen. Und die Europäische Kommission geht davon aus, dass bis 2050 der motorisierte Individualverkehr in den Städten nochmal um 84% steigen wird. Ist ja klar, die Städte, die Menschen ziehen in die Städte werden immer größer, sie müssen von den Outskirts in die City fahren, die öffentliche Nahverkehr wächst nie so schnell, das Auto ist auch wirklich komplett an der Grenze, also es gibt ein riesen Vakuum. Und das würde ich sagen, ist für die E-Bike-Industrie eine riesen Chance. Aber die Menschen da drin wollen keine Rennräder verschnittene Urban Bikes, sondern die wollen tatsächlich echte Mobilitätslösungen. Also irgendwas, mit dem ich wirklich richtig gut zurechtkomme. Und ich glaube, dafür ist es jetzt wirklich Zeit. Und das hat dann irgendwann, und ganz klar, das hat dann nichts mehr mit 150 Newtonmeter zu tun. Der Motor ist einfach stark genug, der Akku ist einfach, ja, der Akku ist wie er ist. Viel schnelleres Laden. Also wo lade ich das Ding? Das ist nicht die Reichweite das Problem in der Stadt, sondern wo lade ich denn? Und eigentlich möchte ich dort laden, wo ich gerade bin, also praktisch überall, und wirklich so schnell laden, dass mir die Akkugröße völlig egal ist. Extremst einfaches Fahren und wenn man jetzt über urbane Mobilität redet, dann musst du drei Dinge, das wo lade ich, wie lade ich, das zweite ist natürlich das Thema Diebstahl und das dritte ist der ganze Wetterschutz. Und da gibt es einen kleinen Fun-Fact, den ich total spannend finde, darüber kann sich die ganze Industrie mal nachdenken, die Automobilindustrie ist deswegen erfolgreich geworden, nicht weil die Autos gefahren sind, sondern vor allen Dingen, weil sie verdammt gut stehen können. Also 95% am täglichen, 95% des Tages steht ein Auto rum. Das heißt, rumstehen ist gleich parken, ist wichtiger als das Fahren selber oder mindestens genauso wichtig. Und die Autos haben das über die Jahre gelernt. In den 70er Jahren hat man eine Garage gebraucht, weil der Lack ist verwittert, die Reifen haben irgendwann mal einen Standschaden gekriegt. Wenn das Auto zu lang parkt hat, dann ist irgendwann mal, sind die Dichtungen undicht worden und. Diebstahl war ein Riesenthema, bis dann die Wegfahrsperre gekommen ist. Und ganz still und leise hat die Automobilindustrie im Hintergrund gelernt, den Auto das perfekte Parken beigebracht. Seitdem haben sie die Innenstädte bevölkern können, weil das Fahren war es nicht, sondern eher das Parken. Die 60er Jahre, wer kann auf die Idee kommen, sein Auto tagelang draußen stehen zu lassen? Und es musste immer Garage sein, in der Stadt nicht besonders möglich. Und die Automobilindustrie hat das gelernt. Und das ist was zum Beispiel, das wir für die E-Bike-Industrie unbedingt uns anschauen sollten. Unsere Bikes sind momentan nur Lichtjahre davon entfernt, wirklich gut parken zu können.
Was braucht es noch, schon, abgesehen von Tulok?
da gehört mehr dazu. Also Sicherheitssystem, also letztendlich alles. Es gehört so viel dazu, dass ich das Gefühl habe als Konsument, ich lasse das Ding stehen und ich habe ein gutes Gefühl dabei, weil da wird nichts passieren. Und was das genau ist, das müssen wir jetzt noch rausfinden.
Das ist doch super spannend, Alex.
Das ist ein Riesenpotenzial. Leute, das sind die echten Themen. Da und vor allem das Zentrum steht immer der Antrieb. Im Zentrum steht immer der Antrieb. Aber nicht als trotteliger 150 Newtonmeter Monster, sondern auch als hochintelligentes Integrationssystem. Das ist die komplette Grundlage für genau diese Themen bietet. Und das meine ich damit. Und das wäre zum Beispiel der dritte Weg. Wenn man den etablieren würde, dann würden die Kunden wahrscheinlich, die Vernünftigen und die wirklich Kunden, die sagen, ach komm, lasst mir mal in Ruhe, würden das darauf reflektieren. Und darum, jetzt schließt der Kreis wieder, Frauen reflektieren das sofort drauf, weil die sagen, okay, das nutzt man, ich sehe sofort den Mehrwert drin, passt, wo muss ich unterschreiben? Und wenn das dann auch richtig fährt, dann hast du plötzlich einen ganz anderen Move. Und dann ist es so, und jetzt alle Männer werden mich dafür hassen, ist mir aber total egal, ich glaube, wenn man den Frauen und das wäre mein Ziel, wenn Frauen irgendwann wirklich selber anfangen, E-Bikes zu kaufen und nicht ihr Partner, der dann wieder auf irgendwelche komischen Dinge achtet, die für die Frau wahrscheinlich überhaupt keine Rolle spielen, dann wird sich der Markt radikal drehen und dann spielen solche Idiotien, solche Auswüchse vielleicht keine Rolle mehr.
Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Idiotie ist und ich glaube, es ist auch kein trotteliger Antrieb von Avinox. Das, glaube ich, wolltest du auch nicht sagen.
Nee, gar nicht.
Der von Bosch natürlich.
Ich habe da Avinox gar nicht benannt, sondern da gehören alle dazu. Da gehören wirklich der gesamte Markt dazu, einfach nur noch mehr Newton mit reinschmeißen.
Ja, nur, dass wir das geklärt haben.
Nee,
ja, aber spannend. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir ja auf der Eurobike in ein paar Wochen, sie steht an, so ein paar Entwicklungen, die spannend sein könnten.
Ich würde es hoffen, ja, weil das, glaube ich, das Gebot der Stunde ist.
Wir sehen uns auf jeden Fall auf der Eurobike und wir sprechen auch das nächste Mal miteinander auf der Eurobike in einem Live-Podcast. Das ist, glaube ich, unser erster Live-Podcast.
Ja.
Oder? Ja.
Schluck.
Ich kann mich nicht erinnern. Und das bedeutet, ich glaube, am Freitag um 3 Uhr auf der Adventure-Bühne, ihr könnt gerne vorbeikommen. Ich würde auch sagen, jeder kann auch mit vielen Fragen kommen.
Ja.
Oder? Kommt vorbei, falls ihr auf der Eurobike seid. Ansonsten, ihr seid die beste Zuhörerschaft, schreibt uns, betet für meine Stimme, damit die auch auf der Eurobike dann fest ist. Und ja, ich wollte mich noch bedanken bei Lisa, die uns geschrieben hat aus Wien, die dort einen Fahrradladen hat. Und das waren sehr, sehr spannende Inputs. Also gerne immer her mit euren E-Mails. Oh Gott, ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht mehr sprechen.
Okay, ich möchte einen kurzen Abschlusssatz sagen. Unbedingt. Das ist ja bitte an die Journalie, also an Journalismus, an die Händler, an die Industrie. Und noch eine kleine Lanze brechen. Und zwar, ich glaube, man muss bei einem Thema fair bleiben. So Antriebe wie der Avinox, und es kommen ja auch noch andere jetzt in den Markt, die sorgen dafür, dass der Markt jetzt wieder an Dynamik gewinnt, was man, glaube ich, dringend brauchen. Und das Zweite ist, wir verdichten den Avinox, es sind wir, die den Avinox auf ein Thema verdichten. Der kann viel mehr. Das sei eigentlich Stärke. Und so ein bisschen meine Hoffnung an Avinox wäre, dass sie vielleicht andere Themen ein bisschen stärker aufgreifen, als immer nur diese Newtonmeter, weil sie wissen, damit haben sie genau den Gegenwind, den sie gerade ernten. Vielleicht wollen sie es ja, dann werden sie es weitermachen. Und für uns und die ganze Industrie ist, life is what you make out of it. Und was wir aus diesen Antrieben machen und was wir, in welche Richtung wir den Markt entwickeln, liegt an uns und sonst überhaupt an niemand. Und wenn wir uns wirklich nur daran ergetzen wollen, immer nur die eine Diskussion zu führen, uns da heiß zu diskutieren, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn irgendwann der Gesetzgeber oder die Menschen da draußen sie irgendwann uns ungut zuwenden oder auch abwenden. Also wäre schön, wenn wir aus diesem Antrieben und aus den Systemen was machen würden, was den Menschen da draußen wirklich weiterhilft, ohne dass wir einfach nur sagen, okay, die nächste Saison steht an, wir müssen irgendwie ein bisschen Redlis verkaufen, hauen wir einen auf das andere Brei, wird schon irgendwie gut gehen. Ich glaube, da müssen wir irgendwann weggeben, weil sonst wird dieser Markt wieder an die nächste Wand fahren. So.
Okay. Dann, nachdem die Abmoderation schon einmal gescheitert ist, gleich eine weitere Frage. Wie glaubst du, schielt Avinox auf Bottom, auf die breite Masse?
Ja, total. Also ich glaube, chinesische Firmen sind dafür bekannt, schon wirklich das komplette Spektrum abzudecken, und das ist so Total Dominance. Und ja, das wird in die Breite, wird in die Tiefe, in die Breite, in allen Preisbereichen, weil das Ziel ist, glaube ich, schon absolute Marktführerschaft. Das ist ziemlich typisch für chinesische Firmen. Ist auch, ganz ehrlich, also ist völlig nachvollziehbar. Sei ihnen auch gegeben, wenn sie es können, dann werden sie es tun. Das wird kommen. Das ist sicher sammeln in der Kirche.
Super. Nehmt fleißig das Rad. A presto. Ciao.